Ho, meine Leute. Mein Name ist Nico Backspin. Das ist Love and Hate. Und es ist Weihnachten. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Ich hoffe, gestern gab es reichlich Geschenke. Bei euch auch, oder? Wie sieht's aus? 12 Finger da bei mir mit im Gebäude.
Merry Christmas, everybody. Ja, natürlich. Der Weihnachtsmann war wieder sehr spendabel dieses
und
Jahr.
Der leitende Redakteur dieser Sendung, Boogie Down Bass.
Yes, that's what I want. That's what I want for
that's
Christmas.
That's what I want for Christmas.
Dane hat's gesagt, wir wünschen, ich habe mir einfach eine coole Love and Hate gewünscht.
Und die kriegst du hier mit. Das ist geschenkt quasi. Für Umme. So, wir haben ein Special und zwar ist es eine muss man schon sagen, eine gemixte Sendung eigentlich, weil es geht schon darum, dass wir im normalen Tonus sind und wir die letzten Wochen eigentlich auch so ein bisschen abdecken müssen an Thematiken, weil wir jetzt Dinge keine gemacht haben. Aber das Zeitlose dieser Sendung und vor allen Dingen auch der konkrete Inhalt der Themen sorgt ja dafür, dass wir das machen können. Denn hier geht es um die Sachen, die unserem leitenden Redakteur Boogie Down Bass zu wenig Licht bekommen. Und er möchte deshalb drüber reden.
Zu wenig Licht oder Sachen, die mir einfach für interessant erscheinen und wir im Netz finden. Ich und Dan mir ja auch immer ein paar Sachen zuschiebt, die er cool findet. Ja, ich habe ein Thema gefunden, da geht es um Sampling, die Geschichte des Sampling und so einen Leitfaden, was man tun sollte, um nicht in die Bedrulle zu geraten und irgendwie von Anwälten Post zu bekommen, weil man irgendwelche Samples benutzt hat. Ist ein cooler Artikel, der über Red Bull kommt, über irgendeinen Content-Pool, Content-Pool von Red Bull. Aber sind so ein paar coole Aussagen drin in dem echt extrem langen Artikel. Und da wollen wir mal drauf hinaus.
Na, erzählt. Ich bin gespannt, weil es ist ja schon auch ein Thema, das, glaube ich,
Sampling,
bis heute alle umtreibt.
Ja, denke ich mal, ist auch immer noch ein aktuelles Thema und Sampling beginnt ja so in den frühen 80ern, Ende 70er, wo man sich damit auseinandergesetzt hat und wie es auch in dem Artikel schön steht, nach den gesetzlosen Tagen der 80er Jahre, also als es mit Sampling losging, das war ja so Pioniergeist, Naivität, ja. Da gab es Geräte, mit denen man irgendwelche Soundbeispiele oder Soundfetzen nehmen konnte und sie für sich irgendwie neu entdecken und neu verwursteln konnte. Aber nochmal viel weiter zurück in die Geschichte. In den 40er Jahren gab es einen Kerl, der hieß Pierre Schäffer, der hat aus aufgenommenen Materialien, ich denke mal aus Tonband, wie auch immer, auf Tonband oder sowas zusammengeschnitten. Der hat in den 40er Jahren schon Soundschnipsel von anderen Songs irgendwie wieder neu zusammengefügt und daraus obskure Musik gemacht. Das war für die meisten Menschen völlig unhörbar, aber der hat das irgendwie schon, das war so die Urversion des Samplings. Also es ist so nicht 70er, 80er im Hip-Hop irgendwie, also haben sich ja schon andere Leute vor Jahren versucht, da irgendwie kreativ zu sein.
Ich glaube, das haben wir alle mal gemacht, früher schön alles auf Tape aufgenommen, unsere eigenen Sachen aneinander geschnitten und ohne wirklich zu wissen, dass das ein Sampling oder ein Mixtape letztendlich geworden ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch ziemlich jung war, habe ich so ein Kassettenaufnahmegerät bekommen, wo man seine Stimme aufnehmen konnte. Und da habe ich auch dann so meine ersten, Anführungsstrichen, Mixtapes aufgenommen. Das war halt richtig cool, ne?
Alles, was ich gemacht habe, ist Musik aus dem Radio aufzunehmen und sie räudig aneinander zu klatschen. Ja. Also aber das, was du da machst, das habe ich auf jeden Fall nie gemacht.
Mein allererstes Sampling, wenn ich mich damit jetzt mal outen würde, nee, ist ja kein Outen, ist, dass ich als kleiner Junge so ein SK5 Casio Sampler hatte, mit dem ich vom CB-Funk Stimmen von CB-Funkern gesampelt habe und die wieder zurückgespielt habe.
Wow.
Und die sich extrem gewundert haben, warum sie sich wieder selber hören auf CB-Funk.
Wie geil, diese Funkgeschichten, die hatte ich auch mal mit meinen Freunden damals mal gemacht. Die hatten auch so ein Funkgerät und dann hieß es dann immer, hast du so ein Codewort gehabt, um die Frequenz zu wechseln, weil dann zu viel Idioten auf der gleichen Frequenz rumgefunkt hatten. Das war richtig cool.
Das ist alles ganz schön bizarr, was ihr gemacht habt.
Aber trotzdem,
das erklärt auch, warum ihr genau da seid, wo ihr seid. Alter.
Sampling ist für viele Leute einfach eine neue oder eine andere Art von Musik machen und eine Kunstform geworden oder schon von Anfang an eine Art Kunstform. Nicht einfach nur, natürlich viele sagen, die Industrie und die Plattenfirmen haben auch von Anfang an, sie wussten nichts damit anzufangen und haben es einfach als Diebstahl betrachtet. So, ne? Wie ist heute ja auch noch so. Das ist ja gerade, wenn so vielleicht zu Puffys besten Zeiten, wenn Peep Diddy irgendwie so eine Mainstream, so eine Dance Classics einfach irgendwie so ein Viertakter-Loop samplet und das einfach so abfeuert, dann fehlt dem einen oder anderen Boom-Bap-Typen da auch die Kreativität hinter. Dann kann man sagen, ja, okay, einfach mal so einen Loop genommen und versucht damit wieder Geld zu machen mit so einem alten Schenken. Aber trotzdem ist das Sampling an sich Kreativität. Es wurde auch, natürlich wurde es immer verfeinert, das ganze Thema, dass man gesagt hat, ich schneide mir so kleine Sachen raus, es wurden nicht mal ganze Loops benutzt, ja. Es wurden nur kleine Fetzen genommen. Aber als früher man sehr naiv an die Sache rangegangen ist, kam natürlich auch, Plattenfirmen haben gesagt, so, das ist Diebstahl, hatte ich schon gesagt, und wie gehen wir damit um? Das ist, ich klage euch an, wir wollen Geld dafür haben oder irgendwas, ne? Und der Artikel sagt das ganz gut, wie man da an die Sache rangeht. Der Grundtenor von dem Artikel heißt einfach, Jungs, ihr müsst euch einfach mal mit den Urhebern in Verbindung setzen. Und das wurde früher einfach nicht gemacht.
Das war so, ich sample erstmal und dann kümmere ich mich erst später drum. Das steht auch in dem Artikel. So, diese Mentalität war dann bei den Rap-Künstlern halt dann da. So, erstmal machen und was rechtlich kommt und danach, das ist mir erstmal egal. Ich will erstmal kreativ sein und meine Tracks bauen und der Rest interessiert mich erstmal nicht.
Aber das ist ja auch so, dass wir uns ja auch schon seit Jahren einfach damit nicht auseinandersetzen, weil man sagt, man macht Underground-Musik, man macht irgendwie so in den tiefsten Gruften irgendwie die Rap-Musik und im Mainstream, da wo die Kohle fließt, da findet man nicht statt. Also deswegen auch weltweit, es wird einfach gesampelt, wie du schon sagst. Es wird gesampelt und mal gucken, was bei rumkommt. Und bei den Amis gibt es ja auch bei den irgendwelchen Lawyers, es gibt ja richtige spezialisierte Anwälte, die nur drauf aus sind. Ja. Leute zu finden oder Producer zu finden, die Samples benutzt haben, wo man die direkt mal so einen Brief schickt und sagt, hier, das ist von dem und dem und dem und jetzt möchten wir irgendwelche Tantiemen oder irgendwas.
Mich würde mal interessieren, aus deiner Rheinbanditen-Mainstream-Zeit, kann man das so sagen?
Boah,
wie war
Shots are fired.
Darf man denn da, oder darfst du denn was von erzählen, so wie das da war mit Sample Clearance?
Natürlich.
Das würde mich mal interessieren.
Das war noch die Zeit in der guten alten Musikindustrie, da wurde einfach ganz viel Geld ausgeschüttet und dann hat man dies einfach
Kann ich geklärt. Euch ganz genau erzählen, also ich weiß, wir haben ja in dem Tonstudio der Fantastischen Vier recorded und dann kriegt man ja auch mal sowas mit und das war schon eine hohe sechsstellige Summe, die Fantastischen Vier fürs Clearance, Sample Clearance für Dida bezahlt haben.
Krass.
So, ne?
Hat sich aber gelohnt für die Karriere.
Aber Dan hat ja mich gefragt, was bei den Rheinmann-Dienen rumgekommen ist. Ich weiß zu 100%, dass für unsere ganze gesampelte Geschichte, das ganze Album war im Prinzip 100% gesampelt, was wir gemacht haben. Da wurde nicht ein Cent bezahlt. Das war die progressive Musikabteilung bei der Polydor. Da hat man das auf Teufel komm raus einfach mal so durchgezogen.
Was? Okay.
Gruß an Tim Renner, der sich einfach so gedacht hat, das ziehen wir so durch, mal gucken, ob's, das sind alles alte Soul-Samples, die kennt kein Mensch.
Ich glaube aber zu der Zeit war das auch noch ein bisschen einfacher, das mal so durchzuziehen, weil da auch das, sagen wir die Verbreitung, bis jemand das mitgekriegt hat, also bis, wie viele Rheinbanditenplatten habt ihr verkauft?
Das war damals nicht viel, keine Ahnung.
Ja, das stimmt, die Vertriebsmöglichkeiten waren natürlich begrenzt.
20.000 oder so.
In Zeiten von Internet und Streaming ist das natürlich anders.
Ja, und wenn du dann 20.000 Platten verkauft hast, bis da irgendwo ein Rechteinhaber mitkriegt, das auf dem Rheinbanditen-Album was ist, so, und das war unmöglich. Heute wirst du sofort
auseinandergenommen. Ja, deswegen veröffentlichen wir ja als Soulballer ja auch nur noch Vinyl, um da auf der sicheren Seite zu sein.
Ja, du hast es vorhin gesagt, ne? In dem Bericht steht ja Use First, Worry Later.
Ja, genau.
So, ne?
Ja, genau.
Das war so, die Beastie Boys, das war so ein Klasse, das wäre jetzt so ein bekanntes Beispiel, die ja immer noch auf Paul's Boutique von ihrem Album, die zahlen angeblich heute noch irgendwie, keine Ahnung, Ratenzahlung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden sie damals auch verklagt und der Toningenieur des Albums, Mario Coldato Junior, der kann sich heute noch erinnern in dem Bericht, sagte, dass da Unmengen auch noch für andere Samples, es wurde wohl auch Samples, für Geld für Samples ausgegeben, aber wenn du so ein Album hast, unterhaltet euch mal mit Produzenten, die wirklich, wo alles aus Sampling besteht und wo die das herhaben. Also natürlich versucht man dann vielleicht auch obskure Sachen zu samplen und sagt, das interessiert keine Sau. Ja. Aber man hat auch mal doch den einen oder anderen bekannten Sample, sondern Sample benutzt. Und dann stolpert da irgendjemand drüber. Entweder ist das ein Verlag, ein Label, ein Anwalt und zack, kommt die Post ins Haus und fordert irgendwas ein. Ne?
Ja, und ich glaube, da gibt es mittlerweile ganz klar zwei Lager. Entweder du bist so Untergrund, dass es einfach ein Scheißegal ist, was du machst, oder du bist halt so im Teil von dem, was heute den Musikmarkt auch, also wo volles Scheinwerferlicht drauf ist, und da musst du alles klären, sonst wirst du einfach...
Also in den 90ern war es ja auch so, dass diese ganze Bootleg- und diese White-Label-Geschichte, die hat ja den Markt überschwemmt in Amerika mit Rap-Musik. So, da kamen gar keine Anwälte, keine Labels, keine Verlage hinterher, das irgendwie zu checken, und das war so viel... dass da Musik auf den Markt kam. Das Sample Clearance hat da eh keinen gejuckt, weil das quasi auch Bootleg oder illegale Kopien der Tonträger waren. Aber irgendwann hat sich das doch alles so gefunden, genau wie Sampling sich gefunden hat, und dann hat das ganze Clearance, und da wurde auch alles verschärft.
Wir, würde ich sagen, hören jetzt mal einen Song, damit wir noch ein bisschen Themen heute durcharbeiten können. Ist da ein Sample geclearet in dem Song? Wisst ihr das?
Oh ja, von Bismarcky.
Vielleicht.
Irgendwann ja.
Welchen Song hören wir?
I'm the Bismarcky.
Sehr gut. Hier bei Backspin FM, Love and Hate. Backspin. Bismarcky wird hier wahrscheinlich hoffentlich alles geklärt haben.
So heißt das Album auch. All Samples Cleared.
Genau. Auf dem, was drauf ist. Weil das damals schon ein sehr wichtiger Faktor ist. Und wenn ihr dank Internet heute mal wissen wollt, welchen Song ihr da draußen hört und was da drin gesampelt ist, würde ich einfach mal Who Sampled It vorschlagen, weil da könnt ihr halt eigentlich für gefühlt, glaube ich, jeden Song auf der ganzen Welt nachschlagen, vor allen Dingen im Hip-Hop natürlich sehr stark vertreten, was da drin verarbeitet wurde. Der Hinweis ist kostenlos von meiner Seite. Ein anderer Hinweis hat einem Kollegen einen vierstelligen Betrag gebracht, ne?
So sieht es nämlich aus. Und zwar in der Stadt Hof an der Saale.
Oha.
Da werden inzwischen Kopfgelder ausgeschrieben für Graffiti-Sprayer.
Was ist da los? Erklär's uns bitte.
Hof ist der Meinung, es gibt zu viele Graffiti-Schmierereien in der Stadt, so wie es in anderen großen Städten oder Großstädten eben auch gibt. Und Hof hat damit angefangen, Belohnungen zu zahlen, wenn man Hinweise auf Graffiti-Sprayer geben kann. Ziemlich krass, also so ganz offen an die Bevölkerung rangeht, pass auf hier, wenn ihr mir Tipps geben könnt, dass wir hier irgendwelche Graffiti-Sprayer dingfest machen können, dann gibt es hier Belohnung.
Da fällt mir sofort das Bild von einem Senior an, der im Erdgeschoss aus seinem Wohnzimmer aus dem Fenster schaut und guckt, ob vor der Tür irgendwas Merkwürdiges vor sich geht.
Genau, immer Opa oder Oma mit verschränkten Armen vom geöffneten Fenster. Habe ich auch früher in so einem Haus gewohnt. Da hatte die alte Dame hatte sogar so Spiegel, damit sie um die Ecke gucken konnte.
Wow, next level. Nicht schlecht.
Aber in dem Fall war es aber gar kein Senior, ne? Sondern ein 41-Jähriger.
Ja, es war so, ne? Ja, 41-Jähriger, man weiß nur, ein 41-Jähriger erhält die vierstellige Belohnung, vierstellig. Es geht um 1.000 Euro, so, ne? Ja, aber Dicker, ganz ernsthaft, was ist denn zur Hölle los mit euch, wenn ihr anno 2019 allen Ernstes Kopfgeld darauf aussetzt, was Graffiti-Sprüher machen, wenn wir in einer Welt leben, wo es echt andere Probleme gibt und wahrscheinlich genauso in deiner Stadt irgendwelche anderen kriminellen Aktivitäten laufen oder irgendwelchen Rechtsradikalismus dafür sorgt, dass irgendwas... Ach, Alter.
Naja, da konnten
auch, ich fange schon wieder an, mich darüber aufzuregen.
Naja, laut dem Bericht konnten halt durch Hinweise eben dann auch die Sprayer, Graffiti-Maler auf frischer Tat ertappt werden.
Ja, Wahnsinn.
So, ich kann mir schon vorstellen, dass andere Städte da eben auch das so als Blaupause nehmen. Gerade wo es gerade bei Trainwriting vielleicht auch ein Thema ist oder so. Ich aber, welche Frage mich beschäftigt, wo ist der Level erreicht? 1.000 Euro ist ja aus heutiger Sicht ja nicht gerade wenig für den einen oder anderen, der so ein bisschen am Hasseln ist. Wann wird der sogenannte Graffiti-Ehrenkodex gebrochen von wirklichen Selbst-Graffiti-Sprühern oder was, die ihre eigenen Buddies verraten? Also da stelle ich mir vor, dass das eben auch passieren kann. Nicht in irgendwelchen ehrbaren Bürgern der Stadt, sondern einfach so aus den eigenen Reihen. So, ne?
Naja, wenn die halt kurz davor sind, irgendwie selber Probleme zu bekommen, vielleicht ist dann die Angst dann doch so groß, dass sie sagen, nee, der andere war's. Oder ich gebe euch mal einen Tipp, so, wenn ihr mich
das
dann
auch so, also wenn,
milde behandelt, dann sage ich euch, wer das wirklich war oder so.
Also ich bin ja selber Graffiti-Maler und es gab früher auch immer so ein bisschen Beef unter den Crews. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so stark so, ne? Aber wenn sich so Crews untereinander verraten, nach dem Motto, man kennt sich ja auf irgendeine Art und Weise und sagt, man weiß immer, wo die hingehen, gibt so gibt halt Hinweise an die Polizei, da und da, gehen die immer lang, irgendwie geht da mal gucken, so zack, haben sie irgendeine andere Graffiti-Gang, irgendwie eine Graffiti-Crew irgendwie da verhaftet und zack, und die eigenen Graffiti-Maler oder die untereinander sich da verraten haben, die können schön weitermalen. Ich, ist jetzt ein bisschen Schwarzmalerei und ein bisschen negativ denken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die sich gegenseitig so ein bisschen anpissen oder Bilder gecrossed haben oder hier, ich hab mein Bild gecrossed, jetzt scheiße ich den mal an, so, ne? So dieser Ehrenkodex, der da eigentlich herrschen sollte, könnte durch so eine ganz klare Ansage, Belohnung raus, Kopfgeld irgendwie schnell mal Züge annehmen.
Aber wisst ihr was, ich zitiere da ganz gerne, ich glaube es ist Martin Stieber, ne? Mit wie war das? Bin lieber ehrlich als durch Beschiss der Beste, kein Freund, oh, den ich versetze, Spiegelregeln, die ich verletze, Writer, die Writer verpfeifen, sind das Letzte.
So sieht's aus, Martin hatte damals recht und sollte man, Ehrenkodex ist ein Ehrenkodex im Graffiti.
1996 war das schon so, wenn 2019 in der Stadt Hof es dazu losführt, dass dann irgendwelche Writer sich gegenseitig verpetzen, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf euer Karma-Konto gucken.
Leute. Also wenn das irgendwie eine krasse Sachbeschädigung ist, irgendwie wollen irgendjemand seine Schaufensterscheiben oder sowas, also ist wirklich krass, wo es private Bürger so extrem trifft, ist immer zweifelhaft so, ne? Aber so diese Kopfgeldgeschichte ist auch schon eine harte Nummer.
Ja, irgendwie ja. Das Thema macht mich ehrlich ein bisschen sauer und ich kriege gerade Hass. Lass uns aussteigen hier. Sonst
wir steigen aus, deswegen Betrayal heißt übersetzt Verrat oder sowas, ne?
Ja, Betrug, Verrat.
Deswegen hören wir einen Song von Gangsta.
Ich freue mich drauf, der macht mir gute Laune. Hier, bis gleich. Backspin. Das macht schon wieder ein bisschen bessere Laune. Rest in Peace, Guru, an der Stelle. Könnt euch am neuen Gangster-Album erfreuen, das ich finde übrigens sehr gut geworden ist. Und auch dieses Mal in der DDR verfügbar ist. Obwohl, ich glaube, die ganzen anderen Sachen waren ja auch schon in der DDR verfügbar.
Weil die Mauer nicht mehr steht, oder?
Ja, was genau. Die Mauer, ich habe wieder versucht, eine Überleitung zu bauen. Die war diesmal nicht so gut. Du bist auf eine MDR-Doku im Internet gestoßen, richtig?
Genau, ich bin auf eine Back-in-the-Days-Hip-Hop- und die DDR-Doku gestoßen, aus die recht Neues jetzt, also November 2019. Gibt's auch schon bei YouTube, glaube ich, bei MDR war sie nur irgendwie 2-3 Wochen in der Mediathek, irgendwie stand sie zur Verfügung, aber YouTube sei Dank, auf jeden Fall für mich, ich habe das Ding gesehen und konnte das alles recht gut nachvollziehen. Ich bin selber aus dem Westen, aber ich konnte diesen Vibe, richtig coole Doku über ein kaum bekanntes, aber schillerndes Stück DDR-Geschichte, wie es so schön steht, Breakdance in mehr als, also Hauptprotagonist oder Hauptteil des ganzen Breakdance, auch Spreer kommt so ein bisschen zum Wort, aber klar, in der DDR, die große Hip-Hop-Szene bestand zum größten Teil aus B-Boys, die ja über Beat Street damals so ein bisschen gecatcht und getriggert wurden. Und das ist ein echt, will einfach hier nur loswerden, das ist eine Doku, die richtig dope ist und die man sich geben sollte, weil diese Naivität und diese Anfänge und diese Ursprünge, wie die Leute so Hip-Hop für sich entdeckt haben und wie sie damit umgegangen sind und wie sie belächelt wurden und wie schräg sie angeguckt wurden. Ja. Gab es im Westen natürlich auch, aber ich glaube, in der DDR war das auch noch ein bisschen verschärfter, weil da wurden, wenn man die Doku anguckt, da wurden die Leute ja teilweise von der Straße weg verhaftet, mehr oder weniger, weil sie da mit lauter Musik und Ghetto Blaster irgendwie getanzt haben. So, ne? Also klar, Chris fällt auch ein Platzverweis im Westen oder früher wurden auch Platzverweise ausgesprochen, aber da wurde gesagt, hier, in 5 Minuten seid ihr weg. Also wenn die Volkspolizei kommt da und wurde es erstmal ein paar Stunden oder wie auch immer in Bau gesteckt, dann hast du schon mit anderen Sachen zu kämpfen. Aber wie viel Liebe denn da drin steckte, weil man ja auch nichts hatte. Also dieses klassische Ding from nothing to something, so, ne? Irgendwie nicht viel zu haben, nicht viel vorgelegt zu bekommen und dann einfach das so zu erarbeiten, das ganze Thema.
Ja, das ist auch so, ist auch so unsere Sozialisation von Hip-Hop. Ich meine, wir hatten keinen, der uns so an die Hand genommen hat oder wo wir einfach recherchieren konnten. Das Einzige, was wir hatten, waren die Filme und so ein bisschen ein paar Leute, die man halt kannte, mit denen man sich halt ausgetauscht hatte. Aber das meiste hat man dann wirklich einfach selbst entdeckt und einfach durch Ausprobieren einfach gelernt.
Auch kam man besser ran an Platten, man kam besser ran an die sogenannten Markenklamotten, oder es ist Adidas, Puma, in der DDR haben quasi, ne, hat man sich selber 3 Streifen auf die Hosen und auf die Schuhe gemalt.
Das habe ich aber auch als Kind mal gemacht. Ich habe mir sogar mal ein eigenes Fußballtrikot designt. Und sogar ein Kollege von mir, das weiß ich noch, Der hat sogar ein komplettes Monopoly-Spiel gefälscht.
Krass.
Hat sich die Mühe gemacht, ja.
So, ah, das ist derbe.
Karton ausgeschnitten und so, um das halt am Start zu haben. Also war uns vollkommen egal, wir haben damit gespielt. Das war für uns gar kein Thema.
Aber wie gesagt, in der Doku geht es auch so ein bisschen um diesen Pioniergeist, wie sich das entwickelt hat und wie die Leute halt, oder die B-Boys in erster Linie, wie die auf der Straße eben so komisch belächelt wurden. Was zucken die da rum so, ne? Erzählen sie so ein bisschen, was machen die da überhaupt? Und natürlich hat das Ganze auch so mit Naivität und alles so, wie geht man so ran? Ne? Wenn man das so vergleicht mit heute wirst du, wie gesagt, so wird man aus allen Ecken, wird das einem vorgelebt oder was jetzt Trend sein muss im Hip-Hop oder was sein muss, woher du was kriegst und was angesagt ist. Und das, ich finde das cool. Ich finde das cool, wie sich das so entwickelt. Also wenn so ein bisschen tränendes Auge, dass es halt, dass dieses Naive und dieser Pioniergeist in vielen Belangen halt fehlt. Ja. Man kopiert und kommt selten zurück zu eigenen Anfängen und guckt so, was man so neu macht. Was ich ganz, ganz cool fand in dem Bericht, wo in einem anderen Interview, in der Doku ein Interview war, wo gesagt hat, woher kannst du denn, also ging es um Breakdance, ne? Woher hast du das? Wer hat dir das beigebracht? Und da wurde dann als Antwort gegeben, ja, das habe ich mir selber beigebracht. Und das war für viele Leute in der DDR genau dieser ausschlaggebende Punkt, die gesagt haben, Alter, hat sich das selber beigebracht, dann können wir das auch. Ne? Also, weil immer die Angst davor war, in welchem Buch finden wir das? Ja, ja. In welchen Schriftstücken, in welchen Videos oder wo finde ich die Anleitung? Und da wurde einfach gesagt, nee, für Hip-Hop gibt es keine Anleitung. Du musst einfach nur machen. So, und das fand ich ziemlich cool. Weil es auch ein paar alte Hasen waren, die da in der Doku halt stattfinden und dann ihren Weg aufgezeigt haben, wie sie früher ihren Hip-Hop gelebt haben.
Ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder den Kollegen, die zu der Zeit in der DDR sich mit Hip-Hop beschäftigt haben, nochmal obendrauf zugute halte, dass du ja nicht nur Pioniergeist hast und dann irgendwas dir selber beibringst, sondern dass du auch die ganze Zeit mit etwas, womit ich mich nie in meinem Leben beschäftigen musste, mit Verbot und mit der Gefahr, dass das, was du machst, eventuell anderen Leuten so gegen den Strich gehen kann, dass es richtig Repressalien für dich bedeuten kann. So, das habe ich so nie erlebt.
Das ist eine einfache Schallplatte, die irgendwie von irgendeiner Omi oder Tante aus dem Westen mitbringen lässt. Dafür konntest du schon in den Knast gehen. Weißt du,
ja, so, das ist schon,
schon so. Heftig, das war schon so krass. Aber auch, dass denn auch in der DDR dafür gesorgt hat, also im Westen ja auch in der damaligen Zeit, dass man Hip-Hop so zur Identifizierung ganz gut gebraucht hatte. Aber das ist noch viel krasser. Du noch schräger angeguckt wurdest, ne, im Osten, dass du sagst, so, das ist jetzt mein Ding, so, da kann ich mich wiederfinden.
Ja, und ich glaube auch umso mehr Daumen hoch dafür, dass man das gnadenlos durchgezogen hat. Ich würde aber sagen, wir haben auch einen passenden Song dafür, oder?
Ja, natürlich, Mos the Bass natürlich, When the East is in the House.
Genau. Oh my God.
Danger.
Blasi, Blasi.
Den hören wir jetzt rein. Da hören wir jetzt rein. Den hören wir jetzt ran. Backspin Love and Hate in der Weihnachts-Special-Sendung und ich sitze hier zwischen Marzipankartoffeln und den Resten vom Essen zu Heiligabend hier mit Dan und Bass auf dem Sofa. Und wir machen unsere letzte Love and Hate-Sendung. Letzte Woche gab es übrigens den 12-Finger-Mix Best of 2019. Nächste Woche ist Boogie Down Bass dran mit seinem Best-of, Rocking with the B-Bass. Und wir zu dritt waren ja 2018 in New York und haben das Projekt The Thing gestartet, welches ihr auch noch, ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, vor kurzem gab es, glaube ich, noch ein paar. Aber auf Bandcamp könnt ihr das Tape kaufen und da auch noch auch online euch das Mixtape anhören, das wir da produziert haben. Alles in New York. New York ja sowieso für jeden, der Hip-Hop-Vibes der Early Days liebt, das Mecca, wo man hingehen muss und damit wahrscheinlich auch berechtigterweise ein Ort, wo man Museen aufbauen sollte, wenn es um Hip-Hop geht, oder?
Das sollte man so meinen.
Ja, aber, bisschen Hate, weil es hat ein Graffiti-Museum eröffnet.
Das ist schon mal mega geil, aber nicht in New York, sondern in Florida, Miami.
So sieht's aus, im Süden. Das ist nur ein bisschen Hate. Was soll ich in, ich möchte da hin, aber was soll ich denn da? Nein. Graffiti-Museum. Am 5. Dezember in Miami hat ein Graffiti-Museum die Pforten geöffnet. Und nicht einfach nur neues Kunstmuseum, sondern wirklich Graffiti durch und durch. Die ganzen Anfänge, die Geschichte. ist da ein Graffiti-Museum entstanden, was ich eben auch, ich kann es mal kurz lesen, um die aktuelle Stellung der Bewegung wertschätzen zu können, ist es essentiell, die Arbeit der Original-Graffiti-Künstler zu kennen und zu verstehen, die angefangen haben, New Yorker U-Bahn in den frühen 70ern und frühen 80ern zu taggen, also zu bemalen. Also die haben sich schon auf die Fahne geschrieben, so auch die ganze Historie damit reinzubringen und nicht einfach nur coole Leinwände oder coole Wände von irgendwelchen aktuellen Graffiti-Malern zu präsentieren.
Also nicht nur so dieses Street-Art-Ding, so ein bisschen, was ja, gerade so aktuell ist. Ja, denke ich
mal schon. Also wenn man überlegt, die Fassade, die sie da, es gibt ein so ein berühmtes Bild von Seth Swan aus New York, der die Fassade in Miami gemalt hat mit einer Szenerie, mit so einem wirklich klassischen 80s B-Boy, der dann irgendwie noch Subway-Art in den Händen hält und aufblättert ein berühmtes Buch, wo New Yorker Züge drin sind. Also die Kombination, da ist schon... So eine Murals gibt es in New York auch und dann in Miami entstehen auch so eine klassischen Graffiti-Murals, um zu zeigen, so es geht hier nicht um irgendwelche schicke Street-Art.
Genau, ja, ja.
So, ja. Ne, wenn man in New York von Street-Art redet, dann redet man fast schon so vom klassischen New York-Graffiti auch so, ne?
Ich glaube, da gibt es noch einen Punkt, den man dazu sagen muss, wenn man mal Wynwood war, das ganze Gebiet ist schon ganz interessant, weil es ist halt... Es ist ein Art District, würde ich sagen, okay. Der so ein bisschen nördlich von Downtown Miami liegt und schon auch in einem Bad Neighborhood, aber sich da quasi, wie es oft so ist, Kunst und auch insgesamt urbane Kunst, nenne ich es mal, bis hin zu Klamotten, den Raum erarbeitet haben, dann dort sich verbreitet haben. Dann natürlich jetzt die Fanciness hinterherzieht und den ganzen Bereich so ein bisschen hip macht, aber das komplette Straßenfeld im Prinzip über mehrere Blocks, überall Wände hat. Ich tippe mal, es sind Freiwände, das weiß ich nicht genau, aber dass du überall malen kannst. Und so bist du wirklich auf bestimmt so 5 oder 10 Blocks bist du, und das sind also richtig so, vielleicht sind es insgesamt 20, wenn man die Blocks, das sind ja manchmal nur so kleine dann, aber da sind es bestimmt 20 Blocks.
Also Eastside Gallery Style, also so eine Open-Air-Galerie denn teilweise schon, wo immer...
Ja, ich weiß nicht, ob die eventuell, natürlich werden die Wände bestimmt irgendwie auch verwaltet sein, aber auf jeden Fall hast du so viel krassen Raum da und insofern ist, ich bin ja jetzt schon, ich habe Familie da, bin schon ein paar Mal da gewesen und ich fahre eigentlich jedes Mal wieder auch gerne einfach nach Wynwood, gibt es einen geilen Taco-Laden, dann esse ich da was und dann spaziere ich echt so eine 2 Stunden einfach nur durch die Straßen und insofern ist der Ort schon nicht ganz schlecht, also ich finde, es ist ein ganz guter Ort dafür, aber es ist halt nicht New York und ich frage mich, warum es das nicht in New York gegeben hat.
Na, ich glaube, in New York ist das wahrscheinlich 5 Points gewesen, so
inoffiziell. Auf irgendeine gewisse Art und Weise. So, aber wie gesagt, es ist ja ein Museum, das ist ja ein Graffiti-Museum, was ja nicht nur Amerikaner anlocken soll. Das ist ja, also wenn man irgendwo ein bisschen, natürlich wenn man in New York und Hip-Hop und irgendwie Graffiti so ein bisschen affin, dann hätte man Bock schon, dass es in New York stattfindet. So, ne? Aber wenn man Lust hat zu reisen und sagt, ich möchte auch da mal hin, dann denke ich mal, ist Miami jetzt auch nicht so die schlechte Wahl, auch wenn ich mir natürlich auch persönlich lieber New York gewünscht hätte. Aber ich finde es eben schon cool, dass die Kunstform an sich da einen Raum findet und dass die Leute auch wollen, dass die Öffentlichkeit irgendwie weitergebildet wird, was das Thema Graffiti angeht und die Leute da ein bisschen das besser catchen können und nicht immer nur auch als nach wie vor als Schmiererei oder irgendwie Vandalismus betrachten, sondern auch wirklich die Kunst an sich, genau, in allen ihren Facetten dahinter sieht. So, ne? Vielleicht auch dadurch, dass das Trainwriting auch auf eine andere Art und Weise sieht. Ich weiß nicht, da wünsche ich mir ja, dass nicht nur so Wandmalarbeiten, sondern dass in so einem Museum auch die Geschichte des Trainwritings, das habe ich jetzt nicht aus dem Bericht herauslesen können, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das Trainwriting, wenn das da auch noch natürlich eine Plattform findet in Miami, dann Daumen hoch, weil Trainwriting ist nämlich in New York ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir zu so einem Split-Thema wechseln wollen.
Wow, er macht Überleitung.
Entschuldigung, Nico, perfekt. Ich habe dir schon wieder Überleitung geklaut.
Nein,
ja, wir sind nämlich wieder
vor Freude. Überleitung seiner Mutter hier.
Überleitung seiner Mutter. Wir sind nämlich in New York gelandet. Juhu. Da, wo ich sein möchte. Im Bronx Museum. Da findet nämlich eine Ausstellung statt, momentan, immer noch, bis zum 8. März 2020, findet da eine ziemlich großflächige Ausstellung über das Trainwriting in der frühen Jahre in New York City statt. Ja, ich habe das nur anhand eines kleinen Memes oder eines kleinen Bildes im Internet gefunden. Henry Chalfant, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, sein Nachname. Ein berühmter Autor und Fotograf, der viele alte Bilder oder viele alte Züge fotografiert hat und die dann da ausgestellt werden, also großflächig in Großformat Züge nachgestellt, beziehungsweise die Bilder in Form, ich sag jetzt mal, das sieht fast aus, das was ich gesehen habe, sieht fast aus wie Stellwände, Fototapeten, irgendwie so, dass das fast in 1:1 lebensgroß man da reinkommt, man quasi vor diesen alten 1977 bis 1987 die gemalten Graffitis steht.
Geile, so. Geile Idee, und ich bin ein bisschen traurig, dass wir da nicht rechtzeitig hinkommen.
Ja,
da
müsste man, gucken. Also die ging schon im September los, geht ein gutes halbes Jahr sozusagen.
Da sollten wir mal über ein Graffiti-Museum in Deutschland nachdenken, oder gibt es das irgendwo schon?
Nö, aber ich glaube, da gibt es ja eine sehr gute Sache, die wir hier nochmal immer wieder betonen können, mit einer Stadt wird bunt, gibt es zumindest für Hamburg ein überragendes Projekt. Das, wir waren alles dabei. Dime ist dabei.
Davis.
Frankstar von der Backswinder.
Frankstar, genau.
Und Cario.
Cario, genau. Die haben ein Projekt gemacht, werden, glaube ich, auch jetzt relativ im ersten Quartal, glaube ich, des nächsten Jahres dann das ganze Buch auch veröffentlichen. Erste Auflage ist schon ausverkauft. Insofern.
Also, ja, Graffiti-Museum in Deutschland hätte auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung.
Aber nicht, dass was gegensprechen.
Nee, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen wird es noch dauern. Dass man überhaupt in Europa den Punkt hinkriegt, dass Graffiti und solche Kunst überhaupt in Galerien kommt, so, das ist ja schon mal eine Überraschung und so. Und wenn die, ja. Golden Hands Gallery da in der Innenstadt, wenn die dann, ja, auch natürlich auch vom ehemaligen Graffiti Writer mitgeführt, glaube ich, oder auch nicht. Vielleicht bringe ich jetzt auch gerade was durcheinander, ist auch scheißegal, aber auf jeden Fall, es gibt ja schon Writer, die in Galerien sitzen und auch da verkaufen. Insofern, ich glaube, das wird kommen. Amerika ist immer ein paar Jahre voraus.
Man merkt das ja so an Machtposition, sage ich jetzt schon, aber in bestimmten Agenturen und großen Firmen und Organisationen. So diese alten Homeboys oder die jungen Homeboys, die jungen Wilden werden ja auch irgendwann mal kommen auch irgendwann in so einem Alter und dann haben sie auch das Glück, in irgendwelchen Organisationen oder irgendwo zu arbeiten, wo in der Werbebranche hört man das immer, kriegt man das manchmal mit, wenn es um Musik geht, denkt so, oh, da sind aber ein paar B-Boy-Breaks, ein paar Hip-Hop-Songs aus den 80s, 90s und dass das aber irgendwelche freshe Fernsehwerbung ist, da merkt man, dass irgendwelche, die wichtigen Kreativköpfe, die da in den Agenturen sitzen, dass das alte Homeboys sind. So. Und da denke ich mal auch, irgendwie in ein paar Jahren ist das so, dass da auch in bestimmten Gremien oder so Leute sitzen, die dazu entscheiden können, ey, wir brauchen ein Graffiti-Museum und die selber das mal gemacht haben oder wie auch immer und da so ein bisschen Mitspracherecht haben. Und Nico hat schon recht, ich glaube, da brauchst du noch so ein paar Jahre.
Ja, und wenn nicht, dann machen wir das halt selber. Was soll's? So. Fertig.
Thema. Mal ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Stadt wird bunt. Was hier in Hamburg passiert ist, dafür sorgen wird, dass wir bestimmt irgendwo 2020, 2021 aus diesem Projekt heraus auch das Museum irgendwann bekommen. Weil das, was Daim da an Archiv hat, das darf nicht nur bei ihm im Atelier liegen bleiben.
Auf keinen Fall.
Da kannst du ein ganzes Museum
bauen. Auf keinen Fall.
Ja. Ins Museum gehören nicht, oh Gott, jetzt
muss ich... jetzt wollen wir nicht den...
gehören nicht Too Strong, denn sie sind, doch irgendwie schon, würden sie auch Teil von diesem Ganzen sein, aber ihr habt einen Song ausgesucht, der wichtig ist.
Rabenschwarze Nacht, Too Strong, Graffiti-Song.
Ja, schöne Grüße an dir, Lange. Backspin Podcast Love and Hate in Weihnachtsstimmung.
Das ist sehr weihnachtliche Musik. So. Fast schon ein bisschen traurig, die Musik, die da läuft.
Ja, was darf man noch nicht vergessen, so ein langes Jahr. Und ich muss auch sagen, ich bin auch echt runter mit der Bereifung. Es war ein hektisches Jahr, war ein anstrengendes Jahr. Ich habe sehr viel gemacht. Und so schöner ist es hier, zum Jahresende mit euch nochmal ein bisschen zu sitzen und nochmal eine klassisch gute Love and Hate Folge zu machen. Muss ich sagen, mit heute sehr schönen Themen, die Zeitlosigkeit kaum zu überbieten sind. So. Und ich schmiede ja insgeheim auch schon Pläne darüber, wie wir dann 2020 ist es ja, dann nochmal nach New York fliegen und den zweiten Teil von The Thing machen. Aber darüber sprechen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. So Jahresende ist natürlich auch immer der Moment, wo man mal ein bisschen Revue passieren lassen kann, was passiert ist. Und vielleicht auch damit darauf bezogen, was vielleicht auch im Medienmarkt passiert ist. Denn ich kann das mal selber ganz kurz anmoderieren, das nächste Thema, das du dir mitgenommen hast, dass die Juice ihre letzte Ausgabe jetzt im Jahresende rausgebracht hat. Das heißt, es gibt auch von der Juice nach auch 22 Jahren kein Printmagazin mehr. Das heißt, sie haben es genauso lange durchgehalten wie die Backspin. haben 3 Jahre später angefangen und haben 3 Jahre später aufgehört.
Ja, ich denke, dass, wie ich auch so schön mal vor einigen Wochen denn irgendwo kommentiert habe, bei Facebook, dem Zeitgeist zum Opfer gefallen, glaube ich. Ich glaube, so ein Printmagazin ist dann halt zu viel alte Schule für Kids, die sowieso nur noch digital, wenn es, also ne, der Kunde, der digital nur Musik streamt, irgendwie dem noch ein Printmagazin zum Kaufen hinzulegen, ist, glaube ich, das passt nicht zusammen. Und dann war das einfach, also jetzt nicht, was nun ja eine Frage der Zeit, wenn man sagt, irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht, tut uns leid, Print wäre es cool. Und das ist so ein, genau wie eine Platte oder ein Tape oder so, was man so physisch in der Hand hat und blättern kann und sammeln kann, so. So, die Kids sammeln ja nicht mehr, die haben eine Playlist, die sie haben, so, wenn man das jetzt Musik vergleicht, so.
Aber ich glaube, es könnte irgendwann wiederkommen. So wie das Vinyl so ein Revival hat, könnte auch immer mal wieder so ein
Printmagazin-Revival
ans Start kommen.
Ich glaube nicht in der Form, wie du dir das vorstellst, weil die Grundbasis von dem Ganzen, es gibt ja eine Grundstruktur, wie du Print produzieren kannst. Print ist sehr, sehr, sehr teuer in der Gesamtproduktion. Das heißt, weil du die ganzen die Druckkosten noch dabei ist, das Papier plus die redaktionelle Arbeit. Das heißt, du brauchst einen größeren Pool. Entweder du bist groß genug, dass du keine Werbung brauchst, das heißt, du verkaufst es über Preis, das heißt, die Leute kaufen es und dann kannst du es dadurch refinanzieren, was absolut unrealistisch ist. Weil du müsstest schon, also, boah. Das heißt, wenn ich das mal so hochrechne, überlegt euch das mal. Ihr macht ein Heft und habt davon 2000, weil ihr ein kleines Hip-Hop-Fanzine irgendwo bei euch in der Ecke anfangen, ihr wollt davon 2000 Hefte verkaufen. Versucht mal 2000 Hefte zu drucken und verkauft die dann mal.
Aber das hat auch wieder mit, also sieht man ja auch bei Schallplatten, wenn das ein so mäßig bekannter Künstler ist, der sagt 300 Schallplatten im Underground-Hip-Hop, die schafft das auch nicht von heute auf morgen einfach so zu verkaufen. Selbst das wird schwierig.
Ja, genau. Und ich glaube, der nächste entscheidende Punkt daran ist auch einfach, dass dir dadurch, dass sie die Querfinanzierung durch Werbung früher immer ja sowas wie, Printerzeugnisse auch mitgetragen hat und das es einfach nicht mehr gibt, weil einfach keine oder also gerade in so solchen Subgenres medial jetzt keine Printanzeigen mehr geschaltet werden oder kaum, so stirbt halt dieses Modell.
Ja.
Und
ohne Anzeigen arrivederci.
Ja, und dann kommt der nächste Punkt, da sind wir auch wieder bei dem Vinyl-Beispiel, ja, das stimmt schon. Dass von früher vielleicht 10.000 Leute sich, oder zu also großen Zeiten der Backspin waren es mal, ich glaube 60.000 Auflage oder 70.000 Auflage. Das heißt, es gab richtig, richtig, richtig viele Leute, die auch Bock hatten, sich ein Heft zu kaufen und Geld dafür auszugeben, dass sie Artikel lesen. Heute kriegst du die meisten Informationen umsonst im Netz.
Ja, und auch die Aufstellung, dass man so zeitlosen Inhalt dann im Heft präsentiert, die funktioniert ja dann auch eher nur bedingt.
Ja, wir haben es ja mit der Backspin noch ein paar Jahre gemacht.
So. Ja. Dadurch, dass vieles heute da, wir hatten vorhin darüber gesprochen, alles hat so eine Halbwertszeit von 2 Tagen, so, ne? Ja. Also Infos. Klar können wir gerne mal in so einer Underground-Sendung wie uns hier, wie unserer, so eine irgendwie zeitlosen Themen anreißen, teilweise. Aber trotzdem muss so ein Magazin immer on point sein, immer das sehr aktuell sein. Ne?
Und ich glaube, das ist dann am Ende auch der Grund gewesen, warum die Juice den Weg nicht mehr weitergehen konnte, denn du kannst nicht gegen Tagesaktualität anstinken, wenn es parallel zu dir auf dem Markt noch, also lass es sagen, 5 sogar einigermaßen klassische Medien plus dann 20 komplett New Economy, anders funktionierende YouTube-Medien, die auch alle ganz anders arbeiten, dass man die als Konkurrent hat, dann ist der Weg dahin, dass jemand 5 oder 6 Euro dafür ausgibt, dass du immer Artikel schreibst und Interviews veröffentlichst, die ich auch schon irgendwo per Video woanders gesehen habe, das
weiß ich. Warum ich überhaupt dieses Thema so ausgewählt habe? Ich habe das Gefühl, dass durch das Fehlen des Printmagazins allgemein vielleicht der Juice irgendwie so der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Ich frage mich, also ich verfolge das gar nicht so krass mit der Juice, aber wer ist jetzt das Aushängeschild? Wer ist das Gesicht der Juice? Nico, du bist, kann man mit Fug und Recht sagen, du bist das Gesicht von der Backspin. Seitdem du die Backspin machst, bist du präsent und hast es geschafft und auch geschickt verstanden, irgendwie so als Gesicht des Magazins darzustellen. Und die Leute, wenn sie von Backspin reden, dann haben sie Nico im Visier und sagen so kann das online nur funktionieren. Auch als der Gegenpart sind ja diese, wie Falk Schacht es so schön in seinem Artikel gesagt hat, die anbiedernden Pseudo-Journalisten oder dieser Pseudo-Journalismus, der das stattfindet, von irgendwelchen Leuten im Internet, die YouTube-Channel haben und sonst was, irgendwelche, ich möchte gar keine Namen nennen, ihr wisst alles, wer gemeint ist, aber die sich selber das als, als kleines Mini-Magazin quasi sehen, wo man ja auch gegen an, nicht gegen ankämpft, aber zusammen mit diesen Leuten ja diesen Journalismus betreibt.
Ach, guck mal, und da fehlt. Ich hab mir über die Jahre auch immer oft genug anhören müssen, warum ich mich vor Kamera stelle und warum ich mich denn da erhebe und so. Aber guck mal, wir sind hier in sentimentaler Weihnachtsstimmung hier, Ende 2019. Und fühlen wir uns doch mal vor Augen, wie sich Medien entwickelt haben. Und das war mir relativ früh klar. Ich habe Anfang der 2000er angefangen mit den ersten Online-Sachen zu machen. Ich habe Anfang, Mitte der ersten 2000er die ersten Video-Content produziert, weil ich mag das. Ich will Journalismus, ich will Geschichten aus dem Hip-Hop erzählen. Das war schon damals immer meine Liebe. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, es erst mit Backspin zusammen zu machen und dann einfach das Ganze übernehmen. Und ich glaube, wenn wir es nicht den Weg gegangen wären, dann wäre die Backspin auch noch einen ganz anderen Tod gestorben. Und ich glaube,
das bedarf es auch, ne? Also so ein Gesicht. Also man muss schon so ein Aushängeschild haben in Form einer physischen Person.
Ja, vor allen Dingen, wenn du den mal anguckst, in den letzten, ich glaube, so knapp 12, 15 Monaten sind nicht nur Hip-Hop-seitig, sondern sind so viele Musikmagazine gestorben. Es gibt die Specs nicht mehr, es gibt die Intro nicht mehr, es gibt die Groove, glaube ich, auch nicht mehr. Irgendwas ist noch gestorben. Jetzt ist auch die Juice gestorben. Alles Magazine, die als Magazine selber eine Relevanz über Jahre hatten in ihren Genres. Aber keines dieser Magazine hatte irgendetwas, woran man sich als Konsument festhalten konnte, weil das ist die Meinung. Wir sind früher noch ein bisschen anders groß geworden, dass wir den Namen unter der Review gelesen haben und der wiederkehrend dann für Qualität für uns stand und dass wir deshalb damit uns beschäftigt haben. Das macht die heutige Generation nicht mehr, die braucht Fressen. Und was glaubt ihr, wie oft, ich meine, das kann man ja vorstellen, dass ich oft genug angequatscht werde und Leute Fotos machen wollen und trotzdem ist da immer noch ein oder zwei von zehn, die dann sagen, ey, hier Nico von hiphop.de oder so, nee, von Backspin. Weil die einfach diese Zuordnung schon gar nicht mehr machen. Die nehmen dich wahr als Hip-Hop-Interviewer,
genau,
der irgendwas macht. Und was Falk da schon richtig sagt, wenn man sich in einem Gesamtpool bewegt mit anderen Medien, die gar nicht den gleichen Anspruch haben, aber an dem gleichen Spielfeld mitspielen, dann kann ich zum Beispiel auch immer schon gar nicht mehr verstehen, warum man uns klassischen Hip-Hop-Medien noch auf die Finger hauen will dafür, dass wir es so machen. Weil ich glaube, wir haben es mit Backspin über die Jahre hinbekommen und dazu gehört auch ihr und dazu gehört auch diese Sendung und auch die Rocking und Talking with the B-Bass Formate, 12 Finger Mix, The Thing, solche ganzen Sachen. Ich habe immer versucht, das Spektrum so breit wie möglich aufzustellen. Das auf der einen Seite, wenn wir natürlich Flairs, Kollegas, 187ers interviewen und die Shindys, weil es halt einfach zum Genre dazugehört, der böse Mainstream, von dem du mal redest, Blake. Aber wir trotzdem klar machen, dass Backspin ein Hip-Hop-Magazin ist und damit müssen wir einfach verdammt nochmal versuchen, so viel und so breit wie möglich abzudecken. Wir haben durch Verlust des Print-Magazins auf jeden Fall im Graffiti und im Breakdance nachgelassen, das ist mir auch bewusst. Ich versuche es immer wieder aufzufangen, weil auch online und die Kommunikationsart und die Leute reden nicht gerne, das greift noch nicht ganz so zusammen, aber hier den Raum dafür zu finden, um solche Sachen zu besprechen, wie vorhin das Graffiti-Museum oder so, das gibt es halt sonst nicht so viel. Ja. Und ich glaube, die Juice wird ja online gehen und sie werden auch versuchen, da den klassischen Online-Journalismusweg weiterzugehen. Ich glaube aber, solange sie es nicht hinbekommen, wirklich ein
Gesicht aufzubauen.
Ein Gesicht zu dann, also wird es nicht mehr, wird, also ich glaube, man
muss schwierig auf jeden Fall.
Ja, man muss ja schon sagen, so rein von den Schreibern her, werden die einen super Pool haben. Die werden super Qualität liefern. Aber zum Beispiel die Freunde von All Good, die liefern auch immer super Qualität. Nur die Modelle refinanzieren sich halt kaum, weil die Reichweiten zu gering sind, weil es da auch wieder keine Werbeträgenden gibt und keiner, der dafür Geld zahlt.
Aber das ist dann immer die Gegenfrage, wie weit ist es den Leuten, den Konsumenten wichtig, journalistische Facharbeit da abzulegen? Wenn ich so ein Mois heißt er, ne?
Ja,
dann wenn ich an Mois denke, der echte hohe Klickzahlen hat und auch halt viel über Mainstream und ein bisschen Underground, also ein bisschen querbeet, sehr viel Mainstream, aber so berichtet im Rap, für die Kids, die ihn so abfeiern, ist das ja auch ein gestandener Journalist und sagt, er berichtet ja über das, was sie wollen, was sie hören wollen. So.
Ja, also Journalist würde ich hier nicht bezeichnen, aber er berichtet über das, was sie haben wollen. So. Genau, und dann ist ja, genau, da sind wir beim nächsten Punkt. Was wollen die Leute dann eigentlich haben?
Wie schräg muss ich sein? Für muss ich einfach ein schräger Dude sein und ich gar nicht irgendwie was studiert haben, was in die Richtung geht. Was?
Ihr wisst doch ganz genau, wenn wir einen Artikel auf unserer, oder auch die Juice, wer auch immer, einen Artikel auf seiner Website veröffentlicht, wie Graffiti Museum in Wynwood, Miami eröffnet, dann gucken sich, und auf der anderen Seite machen wir Jesus schlägt Schwan. Dann kannst du davon ausgehen, dass, ja, dass der Schwan
da sind Welten zwischen den Klicks.
800.000 mal mehr Klicks kriegt als das Museum. Und das ist tragisch und das, dem muss man sich bewusst sein. Und das bin ich mir voll. Und deshalb baue ich bei Backspin seit Jahren Nischen auf und trage sie und halte sie auch, um dafür zu sorgen, dass wir bestimmte Kulturaspekte einfach nicht verlieren. Und den Luxus gönne ich mir und kompensiere es auf der anderen Seite durch Dinge, die wir in Kooperation machen oder die dann auch mal ein bisschen mainstreamiger sind, um wirklich allumfassend zu sein. Und es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Juice das macht, weil sie gehen ja auch wahrscheinlich hinter eine Paywall. Das heißt, sie brauchen dann auch eine große Anzahl an Menschen, die jeden Monat bereit sind oder über das Jahr Geld dafür zu zahlen, dass sie Juice-Artikel lesen, ob die Leute das auch in der Masse machen.
Wäre ich froh, wenn, weil wie gesagt, hast du schon gesagt, da sitzen gute Leute, sitzen fähige Leute, die auf jeden Fall weitermachen sollten und auch weitermachen werden. So.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, guck mal, das ist der Weg des Hip-Hop-Journalismus und der befindet sich gerade sehr im Wandel. Auch das Podcast-Business zeigt im Moment, dass die Persönlichkeiten wichtig sind. Es gibt sehr viel gute Junge. Es gibt Salva, Miri, Jan und Vassili, der kann Hip-Hop, aber diesen Machiavelli-Podcast machen. Es gibt bei uns im Haus, es gibt Kevin, es gibt Zino, es gibt den Alex, den Skinny bei rap.de, die alle überall positioniert sind, die aber zeigen, dass ihre Persönlichkeit, damit auch ihr Gesicht und ihr Name für eine gewisse Qualität stehen und damit dann die Leute denen folgen und sie inhaltsstark Botschaften transportieren.
Aber das ist doch eigentlich dieses Hip-Hop-Ding. I am somebody.
Ja, genau.
That's the shit. So.
Und das haben die Magazine und wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen den Juice über die Jahre so ein kleines bisschen verloren. Und deswegen ist es sehr, sehr tragisch, dass es sie nicht mehr gibt, aber sie haben online jetzt die Chance, es neu zu machen. Wir machen es nächstes Jahr neu mit einer neuen Love and Hate, aber ich weiß gar nicht, wann die kommt, aber ist jetzt euch erstmal egal. Ich bin im Januar auch länger nicht da, kann sein, dass ihr beiden hier ohne mich sitzt. Ne? Ich weiß das noch nicht so mehr. Ey okay. Jungs, es war mir ein Blumenpflücken 2019, Ghetto House mit euch. Durch Love and Hate zu gehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Euch draußen, danke, dass ihr mitgemacht habt. Schreibt bitte unserem leitenden Redakteur base@backspin.de, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt und Anregungen. Und dann sprechen wir hier drüber. Und wir hören jetzt noch die letzte Minute unserer Sendung. Welchen Song?
Die Juice Crew. Die legendäre Juice Crew aus New York.
Die Juice Crew aus Berlin.
Song. Mit Cold Chilling Christmas, passend zum heutigen Weihnachtstag.
Frohes Fest, Leute. Guten Rutsch. Wir sprechen uns. Bis bald.
Macht's gut. Ciao.